Heute ist Montag, der 23. März. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Zuerst sprechen wir über den Fall der Schauspielerin Colleen Fernandes und wie Bundesjustizministerin Hubig eine Gesetzeslücke bei digitaler Gewalt schließen will. Weiter geht's noch in den Nahen Osten, wo US-Präsident Trump dem Iran ein Ultimatum gestellt hat. Und dann reden wir noch über die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Zuletzt brauchen wir die Good News. Los geht's.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Ihr Lieben, die Schauspielerin und Moderatorin Colleen Fernandes hat Anzeige gegen ihren Ex-Mann Christian Ulm erstattet. Dazu gibt sie an, dass über viele Jahre hinweg ihre Identität im Internet missbraucht wurde. Sie berichtet, dass unter ihrem Namen gefälschte Profile erstellt wurden. Über diese Accounts habe jemand Kontakt zu Männern aus ihrem beruflichen Umfeld aufgenommen. Dabei seien auch pornografische Bilder und Videos verschickt worden, die wirken, als sei sie das. Fernandes spricht in diesem Zusammenhang von einer virtuellen Vergewaltigung. Laut Fernandes soll Christian Ulm die Tat gestanden haben. Er habe demnach aus einem Besitzdenken heraus gehandelt. Ulmens Anwalt weist die Vorwürfe gegen ihn zurück, bezeichnet die Berichterstattung als rechtswidrig und spricht von unwahren Tatsachen. Fernandes hat die Anzeige in Spanien erstattet. Dort sind Gesetze gegen Gewalt an Frauen strenger als in Deutschland. Es gibt dort sogar spezialisierte Gerichte für solche Fälle. Das zuständige Gericht hat bereits Vorermittlungen eingeleitet. Es geht dabei unter anderem um Identitätsdiebstahl, schwere Bedrohung und wiederholte Misshandlung. Und weil es noch große Gesetzeslücken gegen digitale Gewalt in Deutschland gibt, setzt sich Colleen weiterhin und vor allem jetzt für besseren Schutz für Opfer digitaler Gewalt ein. Dazu hören wir sie einmal an.
Ich äußere mich ja nicht jetzt erst zu diesem Sachverhalt, sondern bereits seit Jahren. Und dass ich mittlerweile weiß, wer der Täter ist, soll daran nichts verändern. Also mir ist einfach wichtig, darauf hinzuweisen, welche gesetzlichen Schutzlücken es gibt. Ich habe selbst Erfahrungen damit gemacht, dass man das Thema zur Anzeige bringt, diese Anzeige nicht weiter verfolgt wird, das ganze Thema relativ schnell fallen gelassen wird. Also ich habe selbst Erfahrungen mit dem Justizversagen gemacht. Ich habe mich ausgiebig mit den gesetzlichen Schutzlücken beschäftigt und das bereits seit Jahren. Und jetzt, wo ich weiß, wer dahinter steckt, hat sich meine Haltung zu dem Thema nicht verändert, dass sich dringend etwas ändern muss.
Ja, die von ihr angesprochene Veränderung durch die Veröffentlichung ihres Falls könnte tatsächlich schon bald eintreten. Die Bundesjustizministerin Stefanie Hubig hat angekündigt, dass sie ein Gesetz gegen digitale Gewalt vorlegen wolle. Sie hat in einem Interview dazu gesagt, dass aktuell das Strafrecht mit der technischen Entwicklung nicht mithalte. Hubig möchte, dass das Erstellen und Verbreiten von sexualisierten Deepfakes, also Medieninhalten, die mithilfe von KI manipuliert oder erzeugt wurden, künftig unter Strafe steht. Laut dem aktuellen Entwurf könnten Tätern bis zu 2 Jahre Haft drohen. Das Gesetz soll aber nicht nur Strafen festlegen, Betroffene sollen auch mehr Rechte bekommen. So soll es möglich werden, die Accounts von Tätern per richterlicher Anordnung sperren zu lassen. Auch die Speicherung von IP-Adressen für 3 Monate ist geplant, damit Täter besser verfolgt werden können. In der Politik gibt es für diesen Vorstoß viel Unterstützung. Abgeordnete von der Union, der SPD, den Grünen und den Linken fordern, dass das Gesetz schnell verabschiedet wird. Sie betonen, dass digitale Gewalt kein Einzelfall ist. Vielmehr sei es ein strukturelles Problem, das vor allem Frauen treffe. Die Justizministerin hofft, dass sich durch das Gesetz die Opfer öfter trauen, Anzeige zu erstatten. Und an dieser Stelle möchte ich 2 wichtige Sätze sagen. Erstens, wir glauben immer den Opfern. Zweitens, educate your son and protect your daughter.
Werbung.
Ihr Lieben, ich freue mich immer so über diesen Werbepartner, weil an diesem Werbepartner kann ich ablesen, wie lange ich schon in einer Beziehung mit Jörg bin. 11,5 Jahre sind es und so lange bin ich auch schon bei Naturstrom Kundin, denn wir sind damals relativ schnell zusammengezogen, haben einen gemeinsamen Stromvertrag gemacht und das haben wir bei Naturstrom gemacht. Und ich finde es so toll, euch so viel darüber berichten zu können. Vor allem, weil ich sehr, sehr stark hinter Naturstrom stehe. Die sind einfach so klasse. Ich mag alle Leute, die da arbeiten. Und ich mag auch, dass ich euch etwas vorstellen kann, was so viel Tolles macht. Nachhaltigkeit. 100% deutscher Ökostrom aus Sonne, Wind und Wasser. Das fühlt sich für mich auch einfach richtig sinnstiftend an. Denn wenn wir über die Klimakrise nachdenken und darüber, was wir vielleicht machen können, dann kommt ja ganz oft die Antwort, wir können gar nicht so viel tun, weil die Politik sich ändern muss. Das stimmt doch zu großen Teilen, aber wir können auch etwas tun. Zum Beispiel mit Naturstrom. Denn 100% Ökostrom bedeutet nicht nur, dass wir den in höchster Qualität bekommen, sondern dass wir mit jeder Kilowattstunde im Ökostromtarif auch den Bau neuer Ökoenergieanlagen fördern. Und das finde ich so richtig, richtig toll, dass wir selber etwas für erneuerbare Energien tun können, dass wir selber etwas für den Klimaschutz machen können und dass es dadurch eine dauerhaft zuverlässige Versorgung mit Ökostrom geben kann. Dass ihr was für den Klimaschutz jetzt tun könnt, das ist so einfach. Ich kann es euch wirklich nur sagen, es dauert wirklich nicht länger als 5 Minuten. Ihr geht auf die Webseite von Naturstrom, füllt das Formular aus, sendet es ab und fertig. Naturstrom erledigt dann alle Formalitäten, auch die Kündigung bei eurem bisherigen Anbieter. Und es wäre nicht mal Podcast, wenn es nicht auch ein Extra für euch gibt. Wenn ihr jetzt auf naturstrom.de/informantin geht, dann bekommt ihr sogar noch 30 Euro Startguthaben dazu für Naturstrom und Naturstrom Ökogas. Also wechselt auch ihr jetzt zu sauberer Ökoenergie und ihr findet wie immer alle Infos auch in den Shownotes.
Werbung Ende.
Es geht weiter mit US-Präsident Donald Trump. Der hat am Samstag dem Iran nämlich ein Ultimatum von 48 Stunden gesetzt. Er fordert, dass der Iran die Straße von Hormuz sofort und vollständig für den Schiffsverkehr öffnet. Sollte der Iran das nicht tun, droht Trump mit massiven Luftschlägen. Er kündigte an, iranische Kraftwerke zu zerstören. Hintergrund seiner Forderung ist die Blockade der Meerenge seit Beginn des Krieges vor 3 Wochen. Da durch diesen Weg ein Fünftel des weltweiten Öls und Gases transportiert wird, sind die Energiepreise bereits stark angestiegen. Der Iran reagierte sofort mit einer Gegenwarnung. Das iranische Militär drohte damit, alle Energieanlagen der USA und ihrer Verbündeten in der Region anzugreifen, falls die eigene Infrastruktur getroffen wird. Die internationalen Reaktionen auf dieses Ultimatum fallen unterschiedlich aus. Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius gab sich bei seinem Besuch in Japan zurückhaltend. Er erklärte, dass man erst einmal abwarten müsse, was passiere. Pistorius betonte außerdem, dass Deutschland sich nicht in den Krieg hineinziehen lassen wolle. Eine deutsche Beteiligung etwa bei der Minenräumung komme erst nach einem Waffenstillstand in Frage. Auch die britische Regierung reagierte vorsichtig. Ein Regierungsvertreter sagte, dass Trump für sich selbst spreche, Großbritannien wolle sich ebenfalls nicht in den Krieg hineinziehen lassen. Dennoch wolle man die eigenen Interessen in der Region schützen und mit Verbündeten an einer Deeskalation arbeiten. Berichten zufolge hat Großbritannien jedoch bereits ein Atom-U-Boot mit Marschflugkörpern ins Arabische Meer verlegt. Neben Trumps Drohungen hatte Iran Israel erneut massiv mit Raketen angegriffen. Dabei wurden zum ersten Mal auch Streumunition eingesetzt. Im Süden Israels, in den Städten Dimona und Arad, gab es viele Verletzte. Die israelische Luftabwehr konnte bei diesem Angriff nicht alles abfangen. Dadurch schlugen Raketen in der Nähe einer Atomanlage ein, verursachten dort aber laut internationaler Behörden keine Schäden. Auch aus anderen Ländern der Region werden Kämpfe gemeldet. In der irakischen Hauptstadt Bagdad wurde ein Zentrum der USA am Flughafen angegriffen. In Katar stürzte ein Militärhubschrauber ab, wobei 7 Menschen ums Leben kamen. Saudi-Arabien hat inzwischen begonnen, iranisches Botschaftspersonal des Landes zu verweisen. Wir reden über die Wahl in Rheinland-Pfalz. Der Standpunkt der Hochrechnungen, den wir haben, ist 22.57 Uhr Sonntagabend. Die CDU gewinnt mit 31%, gefolgt von der SPD mit 25,9%, die AfD bei 19,5% und die Grünen bei 7,9%. Die FDP bei 2,1, Freien Wähler bei 4,2, Linke bei 4,4 und andere bei 5. FDP, Freie Wähler und Linke kommen so nach diesen Hochrechnungen nicht ins Parlament. Die Partei, die am meisten zugewonnen hat bei dieser Wahl, ist die AfD mit 11,2%. Wenn wir uns nun eine Regierung anschauen würden, wie das funktionieren kann, dann kann man sagen, dass es eine große Koalition aus SPD und CDU geben könnte, denn die hätten eine Mehrheit. CDU und Grüne würden nicht auf eine Mehrheit kommen, CDU und AfD aber schon. Das wurde allerdings ausgeschlossen. Man kann sagen, es war ein Zweikampf zwischen SPD und CDU. Das Wahlergebnis muss aber beiden zu denken geben, denn mit 11,2% hat die AfD am meisten in dieser Wahl gewonnen. Ministerpräsident Alexander Schweizer von der SPD war Spitzenpolitiker mit den höchsten Zufriedenheitswerten bei der Wahl und trotzdem konnte er sein Amt so nicht halten. Der CDU-Herausforderer hat es für sich entschieden. Man muss auch sagen, die SPD hat eines ihrer schlechtesten Ergebnisse eingefahren mit einem Verlust von 10 Prozentpunkten. Die Koalition im Bund ist unzufrieden mit dem Ergebnis, natürlich, denn sie haben sich mehr erhofft und vor allem der Zuwachs bei der AfD, der macht Sorge. Wenn man sich die ersten Analysen von Infratest DIMAP anschaut, dann sieht man, dass viele Arbeiter, die die SPD gewählt haben, jetzt die AfD wählen. Die Wählerwanderung ist also auch bei dieser Wahl ganz klar. Die AfD hat viele frühere Nichtwähler akquiriert und auch das zeigt, dass Menschen, die vorher nicht gewählt haben, nicht motiviert waren, sich durch die AfD wieder motiviert gefühlt haben. Das ist besonders auffällig. Der AfD werden Kompetenzen zugeschrieben, vor allem in der Geflüchtetenpolitik und aber auch in der Führungs- und Wirtschaftspolitik. Und das bedeutet, dass auch hier die Parteien ganz klar erkennen müssen, wenn sie keine eigenen Themen haben, wenn sie keine Zukunftsvision haben, dann punktet die AfD, so wie auch bei dieser Wahl, in Rheinland-Pfalz. Die meisten AfD-Wähler sagen, die Partei sei nicht rechtsextrem. Sie lassen sich weiterhin zur Mitte der Gesellschaft zählen, nehmen nur billigend in Kauf, dass es rechtsextreme Politik gibt. Und auch das ist klar und auch das ist das, was AfD-Wähler tun und darüber müssen wir weiter reden. Diese Wahl ist ein weiteres Warnsignal für das, was in Deutschland passiert. Wir brauchen sie, die Good News. Und die kommen heute aus Finnland. Denn Finnland ist erneut das glücklichste Land der Welt. Im aktuellen World Happiness Report belegt das Land schon zum 9. Mal in Folge den 1. Platz. Grundlage der Rangliste sind Befragungen zur Lebenszufriedenheit in vielen Ländern weltweit. ExpertInnen sehen die Gründe vor allem im starken Gemeinschaftsgefühl, im Vertrauen in staatliche Institutionen und in einem gut funktionierenden Sozialstaat. Viele Menschen hätten das Gefühl, dass sie sich aufeinander verlassen können und faire Chancen im Leben haben. Auch Deutschland hat im Ranking deutlich zugelegt und erreicht nun Platz 17. Auffällig ist dabei, dass sich die Lebenszufriedenheit zwischen Ost und West inzwischen fast vollständig angeglichen hat. Ihr Lieben, das war's schon wieder für diesen Montag. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch. Abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und wir hören uns hier am Mittwoch wieder. Denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.